Aber da gibt es Fotos von einem Tag, wie wir dann total zufrieden und vorfreudig mit diesem leeren, also babyleeren Kinderwagen nach Hause stapfen und uns irgendwie Honig aus dem Arsch freuen und überhaupt keine Ahnung hatten, was auf uns zukommt.
Und Rebecca, weißt du, was das für ein Tag war?
Wie, was meinst du mit was für ein Tag?
Als ihr den Kinderwagen gekauft habt, weißt du, was das für ein
Gott,
Tag
ja,
war?
Oh mein Gott, ja, stimmt. Ja, das war die Geburt deines Sohnes, ja. Mama Halblang mit Rebecca
und Sophia. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir sind Rebecca und Sophia und teilen hier mindestens alle zwei Wochen Erfahrungen und Anekdoten aus unserem Leben als Mamas. Mein Sohn ist 2, Rebeccas Tochter wird auch bald 2 und pünktlich zum 2. Geburtstag kommt dann auch der 2. kleine Knirpsi bei euch. Und darum wird es auch heute in der Folge ganz viel gehen und was man alles so für Krempel für die erste Babyzeit braucht und vor allem, was man nicht braucht. Rebecca, mir kommt es irgendwie eine Ewigkeit hervor, dass wir hier beide wie gewohnt vorm Mikro sitzen.
Ja.
Die letzte Aufnahme zu zweit, die war ja die bedürfnis- bzw. bindungs- und beziehungsorientierte Erziehung. Dazu haben wir so unfassbar viel Feedback von euch bekommen. Viele waren total erleichtert zu hören, dass man sein Kind nicht traumatisiert, wenn man mal ungewollt den Geduldsfaden verliert und in alte Muster rutscht. Das war echt so das größte Feedback von euch, dass wir euch damit voll den Druck rausgenommen haben, es immer perfekt zu machen, so wie man das in vielen Reels und Posts auf Instagram sieht. Das freut uns wirklich unheimlich, denn dieses Thema Familie friedvoll leben, was nicht bedeutet, dass es nie Zoff und nie Tränen geben darf, ganz wichtig, ist für uns eine große Herzensangelegenheit und wir haben das Thema auch noch längst nicht durchgespielt. Im Gegenteil, wir sind da beide auch noch ganz am Anfang der Reise, die wahrscheinlich auch lebenslang ist. Also falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, hört euch unbedingt noch die vorletzte Folge an. Und danach hatten wir ja die Folge mit unseren Ehemännern und saßen zu viert vorm Mikro, eine total ungewohnte und neue Situation für uns. So viel dazu und jetzt sind wir hier wieder in trauter Zweisamkeit. Bevor ich zu viel quatsche, Rebecca, wie geht's dir? Team zerquetscht oder Team Rakete? Und vor allem, was war bei dir die letzten Wochen so Phase?
Ich bin überraschenderweise gerade jetzt in diesem Moment bin ich tendenziell Team Rakete, was mich selber total irritiert und überrascht, weil einfach die, wie du gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast, die letzten zwei Wochen einfach, glaube ich, schon so die härtesten seit langem waren. Ich glaube, viel schlimmer in Anführungsstrichen, wenn überhaupt, war das letztes Jahr, wenn ihr euch an die Weihnachtsfolge erinnert, wo ich auch schon da saß und gesagt habe, mein Leben ist gerade richtig kacke. So ähnlich war es jetzt die letzten zwei Wochen. Bloß, dass jetzt halt dazu kam, dass die Schwangerschaft langsam einfach wirklich beschwerlich wird körperlich. Und ich merke, dass mein Körper nicht mehr so viel und so schnell kann, wie ich es geistig wollen würde. Meine Tochter war nämlich sehr, sehr krank, also nicht ernsthaft im Sinne von lebensbedrohlich oder so. Aber so, dass ich mir wirklich schon ernsthaft Sorgen gemacht habe teilweise. Ja, also diese zwei Wochen haben mir echt auf allen Ebenen alles abverlangt. Und kurz darauf war mein Mann, Felix, ihr kennt ihn ja mittlerweile, war für ja so insgesamt wahrscheinlich so 36 Stunden war er weg. Er war auf einer privaten Veranstaltung. Und da habe ich echt richtig gemerkt, wie krass mein Kraftpendel im Minusbereich rumschlawinert. Also ich merke das halt immer daran und da knüpfe ich auch so ein bisschen nochmal an deinen Teasing an die für die bindungsorientierte Folge an. Weil da merke ich echt so, wie schnell mein Geduldsfaden reißt und wie heftig ich teilweise auf sie reagiere, obwohl sie sich verhält wie ein normales Kind und war nicht angenehm. Heute war so der erste Tag, wo ich irgendwie mal wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen hatte. Vor diesem Hintergrund bin ich vielleicht einfach so eine kurzfristige Rakete irgendwie, ne? Also ich ist jetzt nicht so, als wäre ich mega entspannt, aber ich bin schon ein bisschen raketig drauf. Wie sieht's denn bei dir aus? Du bist ja gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Eigentlich darfst du nichts anderes sagen jetzt.
Ja, also heute bin ich wieder eine Rakete im Sinkflug. Montags bin ich ja immer im Büro und da sind alle Kollegen da und das gibt mir immer echt viel Kraft so und viel Schwung für die Woche. Ja, wir waren 2 Wochen im Urlaub. Wir sind gerade zurückgekehrt. Wir waren auf Kreta in einem All-Inclusive-Resort.
Mega geil.
Und wir haben wenig von Kreta gesehen, dafür uns umso mehr am Buffet und an der Bar vergangen. Und es ist einfach viel zu gut, wenn man sich wirklich um gar nichts kümmern muss und irgendwie lebt wie die Made im Speckmantel. Ab und zu hat das was. Und es gibt 2 Anekdoten, die ich unbedingt erzählen muss. Also es geht gar nicht anders. Und es hat nicht so viel mit Kindern zu tun, aber mit unserem Volksgenossen, Rebecca, mit The Germans. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man erkennt die einfach auf 2 Kilometer Entfernung gegen den Wind. An ihrer Jack-Wolfskin-Jacke, den Sandalen und dem leicht angestrengten Blick. Und die haben uns natürlich auch die ganze Reise über begleitet. Und es ging los auf dem Hinflug. Schräg vor uns saß so eine, es war so eine Ute, so eine kurze schwarze Haare, vielleicht Lehrerin oder sowas. Und kaum waren die Anschnallzeichen erloschen, packt die eine Brotbox aus. So groß, in der hätte man zur Not auch übernachten können. Und was war drin? Was war drin? Rohkost.
Achso, Rohkost.
Nee, schlimmer, Rohkost. Ich behaupte mal, kein Volk dieser Welt packt sich 2 Kilo Rohkost für eine Reise ein. Das machen einfach nur The Germans. Und dann fing ich an zu schreddern.
Gürkchen und Paprika.
Pass auf, bin noch nicht fertig. Und dann fing die an zu schreddern, aber nicht so geile Sachen, wie du gerade sagst, Gurke und Paprika, sondern Möhre und, Achtung, Fenchel. Die hat sich ein Fenchel nach dem anderen reingepfiffen. Ich meine, ja, okay, also so ein Fenchel, irgendwie so dünn geschnitten mit Zwiebel und Apfel oder so in einem Salat oder geröstet, aber einfach roh in so riesigen Stücken. Und das war wohl so der erste German-Moment, wo ich mir echt so dachte, warum sind wir so? Warum nicht ein gekochtes Ei oder eine Bulette oder sowas, sondern verdammter Fenchel, ey. Hat mich sehr belustigt. Und dann die zweite Situation, da musste ich mir wirklich hart an den Kopf fassen. Ich sitze da draußen auf der Terrasse in der Lounge an der Bar. So richtig schöne Abendstimmung. Mein Mann ist oben im Zimmer, bringt den Kleinen ins Bett. Wir haben uns im Urlaub echt richtig gut abgewechselt. Ich glaube, er hat ihn öfter ins Bett gebracht als ich. Und ich genieße meinen Feierabend, sitze direkt am Meer. Und da kommt so ein Paar mittleren Alters. Und es gibt wirklich 1 Million Wege, freundlich zu fragen, ob man sich dazusetzen kann. Also zum Beispiel, also auf Englisch, zum Beispiel sowas wie "Excuse me, are these seats taken? Do you mind if we join? Nice to meet you, have a great evening." Aber pass auf, sie fragt, ist es hier noch free? Und ich musste echt so hart lachen. Aber du kennst mich, ich habe dann natürlich geantwortet, ja, das ist noch free. Und dann haben die sich dazugesetzt. Und Achtung, jetzt kommt aber der absolute Knaller. Er hatte seine Schuhe in der Hand, ist barfuß und sagt so lachend zu mir, ja, also wenn es hier stinkst, dann sind das meine Füße.
Und hat er auch so Berliner so akzentmäßig losgelegt oder was?
Ja,
oder
hat
ist
er.
Jetzt von dir?
Hat er. Wenn es hier stinkt, dann sind das meine Füße. Und hat gelacht und ich dachte mir nur so, Alter, hau ab einfach nur wirklich. Geh duschen, geht's noch, Alter? Also, wo ich mir so dachte, das machen nur Deutsche. Also das wirklich, das machen nur the Germans. Und ja, es gibt noch 1000 andere dieser Situationen, aber das waren meine Highlights. Das war wirklich ein sehr schöner Urlaub. Wir sind sehr erholt und ja, wir haben dann auch im Urlaub ein paar kennengelernt und sie war schwanger. Und die sind gerade so in der Phase, wo die sich so allerlei Listen schreiben, was sie noch besorgen müssen und recherchieren und so weiter. Und die haben uns natürlich ganz viel ausgefragt, was unsere Must-Haves sind und was auch total unnötig war. Und ob man zum Beispiel eine Federwiege braucht und welche die beste Babyschale fürs Auto ist und so weiter. Und um dieses Thema soll es hier heute gehen. Wir teilen unsere Top-Must-Haves für die ersten Wochen und Monate mit dem ersten Baby. Und wir erzählen, was unsere Fehlkäufe waren. Und Rebecca, von dir würde ich dann gerne am Ende noch wissen, wie sich denn der Nestbau für Knirpsi Nummer 2 verhält, was da anders ist, wie weit ihr gerade seid. Denn ich weiß, ihr seid ungefähr seit, weiß ich nicht, wie viele Wochen dabei, eure Wohnung umzuräumen und du bist gefühlt jeden Tag am Möbelrücken. Also es gibt dann hier heute auch noch ein kleines Schwangerschaftsupdate von dir, Rebecca, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass hier heute wieder ganz wunderbar unsere Unterschiede zutage kommen, denn für uns beide haben jeweils völlig unterschiedliche Dinge gut funktioniert und was bei euch der Renner war, ging bei uns gar nicht und auch umgekehrt. Also, lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Was war denn die erste größere Anschaffung bei euch? Was hat so dieses Gefühl, oh ja, hier zieht bald ein Baby ein, ausgelöst? Was hast du dir immer wieder angeschaut und gedacht, ich kann es nicht abwarten, das zu nutzen?
Ich glaube, das war der Kinderwagen. Das war, glaube ich, so für mich die Verdinglichung, wenn man so will, von dieser kommenden Babyzeit, die da auf uns zugekommen ist. weil das ist ja auch so das Klischee, das wir schon ein paar Mal besprochen haben, dass wenn man sich vorstellt, wie ist es dann Mama zu sein, dann stellt man sich Latte Macchiato schlürfend mit einem schlafenden Baby im Kinderwagen irgendwie im Park vor. Und ich glaube, genau dieses Bild habe ich versucht, in die Tat umzusetzen, indem ich mir einfach schon früh mich mit Kinderwagen und so beschäftigt hatte. Und wir haben dann, glaube ich, also wir haben den geschenkt bekommen sozusagen. Also ich durfte mir den aussuchen und meine Mutter hat den dann gesponsert. War so ihr Geschenk an uns, auch zu ihrem ersten Enkelkind. Dann haben uns ja irgendwann mal einen Tag genommen und sind da in ein Babyfachgeschäft gelatscht und haben uns diesen Kinderwagen geholt. Und da gibt's noch Fotos von dem Tag, wie wir dann, also wir haben an dem Tag noch ein paar andere Sachen mitgenommen aus dem Laden. Aber da gibt's Fotos von dem Tag, wie wir dann total zufrieden und vorfreudig mit diesem leeren, also babyleeren Kinderwagen nach Hause stapfen und uns irgendwie Honig aus dem Arsch freuen und überhaupt keine Ahnung hatten, was auf uns zukommt.
Und Rebecca, weißt du, was das für ein Tag war?
Wie, was meinst du mit was für ein Tag?
Als ihr den Kinderwagen gekauft habt, weißt du, was
das für ein Tag war? Oh mein Gott, ja, stimmt. Ja. Das war die Geburt deines Sohnes, ja.
Ja, als ihr gerade im Geschäft wart, wurde mein Sohn geboren. Oder da lag ich gerade in den heftigsten Wehen. Und,
ja, oh mein Gott.
An dem Tag ist er geboren, ja.
Stimmt, weil, oh Gott. Jetzt wo du sagst, weil ich weiß noch, dass du mir dann schon eine ganze Weile nicht geantwortet hattest. Ich glaube, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt noch nie persönlich gesehen. Wir kannten uns nur über Twitter und WhatsApp. Und du hattest mir aber schon eine ganze Weile nicht geantwortet. Ich dachte so,
suspicious. Das war schon Busch, ne? Du hast schon Lunte gerochen. Und ich glaube, du meintest sogar zu Felix von wegen, Alter, safe. Safe geht's jetzt bei ihr los. Sonst haben wir irgendwie alle 2 Stunden miteinander geschrieben und da hast du dann stundenlang nichts von mir gehört.
Und dann saß ich im Laden auf so einem Vorführpodest für Reboarder und hatte mich da kurz ausgeruht und hab dann das Foto von dir gekriegt, wie ihr da kuschelnd im Krankenhausbett gelegen habt. Genau, und ich weiß noch, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe und gleichzeitig irgendwie auf so eine positive Art neidisch war, weil ich dachte so, krass, ey, bei dir ist jetzt alles losgegangen und es ist alles so gut verlaufen und das muss so toll sein. Und ja, das war so ein vorfreudiger Neid, wenn man das so, Neid ist ja immer so negativ behaftet, aber das war in dem Moment gar nicht so gemeint. Das war einfach nur so, krass, ey, ich kann es kaum erwarten, dass es bei mir auch losgeht. Anyway, ja, also der Kinderwagen war die erste größere Sache, die wir besorgt haben.
Und das ist für dich aber auch so ein Must-Have, ne, würdest du sagen?
Ja, weil es bei uns einfach auch super funktioniert hat. So, also Kinderwagen war für mich gerade so in der ersten Zeit, so im ersten, auf jeden Fall in den ersten 8 Monaten und auch im Grunde noch das erste Jahr plus 4-5 Monate, weil meine Tochter ja in Anführungsstrichen relativ spät angefangen hat zu laufen und dann konnte ich halt auch nicht ohne Kinderwagen irgendwo hingehen. Das heißt, für mich ist ein Kinderwagen ein Must-Have.
Wir haben uns auch einen Kinderwagen geholt und der stand dann bei uns oben in der Wohnung und ein wunderschönes Teil und kleiner Cliffhanger. Das ist einer der größten Fehlkäufe. Für uns einer der größten Fehlkäufe. Ich gehe da später noch ein, wenn wir über unsere Fehlkäufe sprechen und erörter das mit dir hier gemeinsam. Da komme ich zu unserem Must-Have, zu meinem ersten Must-Have. Das ist ein Tragetuch oder die Trage. Also so komplett das Gegenteil von Kinderwagen. Und ich hatte mein Tuch damals secondhand gekauft. Das ist auch nichts, was man sich zu Hause hinlegt und anschaut und denkt, ich kann es kaum erwarten, dich da reinzusetzen irgendwie. Das ist halt einfach der Kinderwagen oder das Bettchen oder sowas. Und genau, ich hatte das damals, ein flexibles Tuch, secondhand gekauft und meine Hebamme hatte mir dann, als der Kleine da war, gezeigt, wie man das richtig binden kann, auf verschiedene Weisen. Und hier bietet sich auch immer so eine Trageberatung an, das hatte ich jetzt nicht gemacht, es war auch Corona, es war alles irgendwie nervig mit Termin und bla, irgendwie habe ich es nicht so gefühlt, habe es so ein bisschen auf gut Glück gemacht. Und ja, jetzt würde ich aber, glaube ich, warten, bis das Baby da ist und dann zu einer Trageberatung gehen mit dem Baby zusammen und die richtige Tragehilfe rausfinden, weil da gibt's ja unterschiedliche.
Aber darf ich fragen, wieso? Weil das mit dem Tuch hat ja super für euch funktioniert. Was hätte dir denn eine Trageberatung noch zusätzlich gegeben, was du jetzt nicht eh schon so von dir, außer mit deiner Hebamme besprechen konntest?
Ja, ich hätte gerne noch so ein paar andere Sachen aus probiert. Es gibt ja, also für die allerkleinsten, wirklich neugeborenen Babys finde ich diese flexiblen Tragetücher super, weil die sich einfach so anschmiegen. Die sind, ist wie so ein zweites T-Shirt. Mhm. Man trägt das Baby wirklich ganz nah und fest bei sich. Und da finde ich zum Beispiel diese Tragen, die wir später hatten, also diese Tragehilfen mit wie so ein Rucksack, ne, mit richtig so Schultergurten und so Klickdingern oder auch Klettverschluss, die finde ich für so ganz kleine Neugeborene ein bisschen unpraktisch, weil die halt nicht so flexibel sind und die da schnell irgendwie so drin untergehen und so reinsinken. Aber ja, ich hätte gerne noch so ein paar andere Sachen ausprobiert. Es gibt ja auch so ein bisschen Hybride, die so eine Art Tuch mit Gurt sind oder sowas. Mhm. Ich wäre da einfach experimentierfreudig gewesen, aber ein flexibles Tuch war es für uns und das wird auch beim nächsten Kind auch gut funktionieren. Genau, und später haben wir uns dann so eine richtige Tragehilfe gekauft, die habe ich mir auch secondhand bestellt, aber im Neuzustand. Und die haben wir echt, echt lange, 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 lange benutzt, weil unser Sohn ja nicht im Kinderwagen gelegen oder gesessen hat. Deswegen war die Trage ein täglicher Begleiter für Ausflüge, Spaziergänge, Arztbesuche, Einschlafbegleitung. Irgendwann mit 5, 6 Monaten habe ich ihn auch angefangen, auf dem Rücken zu tragen. Und ja, es war anstrengend, aber es ging auch nicht anders. Deswegen ein absolutes Mega-Must-Have für mich, die richtige Tragehilfe.
Trage, das vermischt sich jetzt schon irgendwie auch bei mir mit dem Thema Fehlkäufe, weil ich hatte auch so ein Tragetuch. Und es hat überhaupt nicht funktioniert für uns. Also gar nicht. Weder habe ich es richtig hingekriegt. Und wenn ich es dann doch mal irgendwie hingekriegt habe, hat sie nur darin geschrien. Nur geschrien, geschrien, geschrien. Fand das ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich dann vielleicht doch nicht richtig gebunden hatte oder es zu locker war und sie sich nicht richtig sicher gefühlt hat vielleicht. Aber ich musste sie halt immer auf dem Arm tragen, ohne Tragehilfe. Und eine Trage in dem Sinne wurde für uns erst relevant, als sie in so eine Ergo-Baby-Trage reingepasst hat. Mhm. Und da auch schwer genug war und groß genug war. Und dann ging das. Dann war das super. Und dann war ich auch froh, dass ich den Kinderwagen mal nicht mitnehmen musste. Mhm. Weil der halt dann doch sehr sperrig ist auch, ne? Also klar, du kannst damit vielleicht, wenn du einen Wocheneinkauf machst, lieber mit Kinderwagen rausgehen, weil du unten noch das Fach hast und du hast viel Platz und du musst nicht alles schleppen. Aber wenn du nur mal irgendwo in irgendein Kiosk reinspringen willst, weil du dir eine Cola holen willst oder so und dann mit dem Kinderwagen da rein oder du willst U-Bahn fahren und dann ist da nur eine Treppe und kein Aufzug und es ist einfach ultra sperrig dann. Und den auch mitzunehmen, ne? Wir sind ein paar Mal im Urlaub gewesen mit dem Auto. Und wir haben schon einen großen Kofferraum. Und das Ding hat trotzdem das komplette Volumen gefühlt ausgefüllt, was den Kofferraum angeht. Also Trage für uns auch, ja, aber erst später. Erst als sie so 3, 4 Monate alt war vielleicht, würde ich sagen. Und da ist sie auch noch halb versunken in dieser Trage. Ja, wie es jetzt mit dem zweiten Kind machen werde, dazu sage ich dann später nochmal was.
Okay, ja, das ist halt so das Ding, das zählt ja dann nicht mehr so unter Erstausstattung. Ne? Das ist nichts, was du vor der Geburt dir anschaffst oder kurz nach der Geburt, so nach 3 Monaten. Also ja, ist schon noch irgendwie Erstausstattung, aber nichts, was du halt vor der Geburt dir unbedingt anschaffen musst, was du ganz zum Anfang brauchst. Wo wir jetzt noch bei Thema Kinderwagen und Trage sind, ich schlag vor, ich erzähle jetzt einfach noch unsere Story zum Thema Kinderwagen. Und dann gehen wir einfach so nach und nach verschiedene Dinge durch und geben unseren Senf dazu, weil bei uns, wie man sieht, die Dinge einfach so unterschiedlich sind. Also den Kinderwagen haben wir damals für viel, viel Geld gekauft. Zwar secondhand, aber trotzdem ultra teuer, weil Bugaboo und weil Sonderedition, super schön, mit so einem tollen Farbverlauf, arschteuer. Mein Mann ist aus allen Wolken gefallen, aber ich
war... Was man so denkt, was man so braucht, ne? Ein Bugaboo mit Farbverlauf.
Richtig, der ist wunderschön und ich liebe den, aber ich war auch total davon überzeugt, dass das jetzt ganz, ganz dringend notwendig ist, so ein Kinderwagen. Und ja, der stand das erste Jahr nur rum. Also er wollte nie drin liegen und auch nicht drin sitzen. Ich hatte dann so die Hoffnung, okay, er liegt nicht drin, wenn ich auf Sportsitz umbaue und er drin sitzen kann, dann ist alles gut nach 6 Monaten. Nein, er war ein Tragebaby, 9000. Ich habe mir ewig einen abgeschleppt und mit 9,5 Monaten konnte er auch schon laufen. Also das Thema war dann auch schon so halb erledigt. Also es war die reinste Katastrophe mit allen Containern, also Autositz, Kinderwagen und nur die Trage ging. Und den Kinderwagen haben wir echt, ich kann wirklich an beiden Händen abzählen, wie oft wir den benutzt haben. Hm. Und dann ab und zu mal irgendwohin mitgenommen und total bereut, weil es völlig unnötig war. Und dann schiebst du halt so den leeren Kinderwagen und hast das Kind trotzdem in der Trage. Und ja, jetzt haben wir so einen Reisebuggy, den ich mir für die Dienstreise gekauft hatte für 15 Euro und den hatten wir jetzt auch im Urlaub und da drin sitzt der und das Ding ist ultra geil. Also so für 15 Euro so ein abgerocktes Markending geholt und das ist halt tausendmal besser als dieser scheiß Bugaboo, der nur im Keller steht. Also rückblickend, man denkt ja, man braucht für ein Baby einen Kinderwagen, braucht man gar nicht unbedingt. Und nicht jedes Kind mag das und man muss den nicht unbedingt vor der Geburt kaufen.
Das ist das Stichwort, glaube ich, ne? Dieses vor der Geburt, weil
muss man
ich glaube, vieles, was wir jetzt auch noch in der weiteren Folge besprechen werden, kommt ja auch immer sehr auf den Charakter des Kindes an und auf die Umstände, ne? Also ich glaube, wir werden am Ende sagen können, ja, das sind so Essentials, aber keine Essentials, die man unbedingt vor der Geburt kaufen muss.
Ja.
So, das war mal so eine vorsichtige, so ein Best Guess, was das Fazit unserer Folge sein wird heute.
Ja, absolut. Eine Sache, wo ich mir denke, das wäre gut, wenn man die vor der Geburt sich anschafft. Und ein absolutes Must-Have für mich ab Tag 1 bis heute. Und das ist ein guter Schlafsack. Das ist nämlich total wichtig für eine sichere Schlafumgebung. Also ob das Kind jetzt im Kinderbett schläft, im Beistellbett oder im Familienbett, das Baby sollte nicht mit einer Decke schlafen, denn die kann es sich dann unbemerkt übers Gesicht ziehen. Und deshalb bietet sich ein Schlafsack hervorragend an. Und dazu kommt jetzt ein bisschen Werbung. Es gibt eine Sache, die mein Sohn wirklich jeden Tag braucht, seit er auf der Welt ist. Und das ist sein Schlafsack. Egal, wo wir sind, der Schlafi kommt mit. Das fühlt sich dann an wie zu Hause. Das riecht nach zu Hause. Und wir haben nicht irgendeinen Schlafsack, sondern den von Emma und Noah. Diese eignen sich wirklich perfekt für die Erstausstattung und wurden zusammen mit Hebammen entwickelt. Die Schlafsäcke von Emma und Noah sind aus 100% Biobaumwolle und kuschelig weich. Und die Qualität ist einfach super. Da kratzt wirklich gar nichts, auch bei den ganz kleinen Neugeborenen. Die Reißverschlüsse sind super schön mit so einem Saum ummantelt. Und das Tolle ist, dass ihr euch für die Jahreszeit, in der euer Baby kommt, auch den passenden Schlafsack aussuchen könnt. Es gibt nämlich verschiedene Wärmegrade und das wird in TUG angegeben. Und für ein Sommerbaby ist dann zum Beispiel ein Schlafsack mit 0,5 oder 1 TUG passend. Und für ein Winterbaby geht es dann bis auf 2,5 TUG und das ist dann schon richtig warm. Und darunter könntet ihr dann zum Beispiel einen Schlafanzug oder einen dicken Body aus Wolle anziehen. Und die Schlafsäcke von Emma und Noah gibt es in verschiedenen Farben und Mustern. Und die sind alle unisex. Das finde ich auch richtig cool. Also sind nicht in Mädchen und Jungs unterteilt, sondern die Farben sind für alle Babys da. Das finde ich richtig toll. Ihr könnt bei eurer Bestellung auch bares Geld sparen, wenn ihr über den Link hier in den Shownotes in den Emma und Noah Shop geht und unseren Code HAPPY10 benutzt. Dann spart ihr 10% auf euren Einkauf. Steht auch nochmal alles in den Shownotes. Und ganz nebenbei unterstützt ihr uns auch bei unserer Arbeit, damit wir euch hier weiter die gewohnte Qualität bieten können. Also viel Spaß beim Shoppen. Und hier ist die Werbung zu Ende und es geht weiter mit der Folge. Rebecca, was wäre denn so dein nächstes Essential neben dem Kinderwagen?
Das ist etwas, von dem ich weiß, dass du es auch wieder komplett anders siehst. Deswegen ist es gut, dass wir uns einfach so von Item zu Item schwingen. Das ist nämlich das Beistellbettchen. Das haben ja auch in der Community ganz, ganz viele genannt, dass es komplett unnötig für sie gewesen ist. Für uns tatsächlich überhaupt nicht. Also wir haben, das haben wir secondhand gekauft Freunden von meinem Mann abgekauft für kleines Geld. Also haben wir echt, wenn ich mir angucke, was die im Original kosten, wenn du die neu kaufst, haben wir die echt für ganz, 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 ganz wenig Geld gekriegt. Und habe das auch irgendwie, glaube ich, schon so 2, 3, 4 Wochen vor der Geburt so an meine Bettseite gestellt und habe mich schon mal so daran gewöhnt, auch nicht mehr so direkt am Kopfende in mein Bett einsteigen zu können und so. Und ja, also für uns war das wirklich komplettes Must-Have, weil im Familienbett haben wir ein paar Mal probiert, wenn die Nächte ganz schlimm waren und ich mir gar nicht mehr anders zu helfen wusste oder so. Oder auch in der Zeit, als so direkt nach der Geburt haben wir dann jetzt nicht irgendwie alle in einem Zimmer geschlafen, weil das ging gar nicht. Aber wir haben es dann zwischendurch probiert und Familienbett hat bei uns nie so richtig funktionieren wollen, weil wir uns alle immer gegenseitig geweckt haben. Und so war einfach das Beistellbettchen halt genau das für uns, was es in der Theorie auch sein soll.
Der Babybalkon.
Halt es war eine Betterweiterung, aber abgegrenzt, wo sie drin liegen konnte und schlafen konnte. Und das tat sie auch, bis sie absolut nicht mehr reingepasst hat. Also bis sie so 8, 9 Monate, glaube ich, alt war. naja, ein bisschen weniger, so 7-8 Monate, würde ich sagen. Und sind dann auch direkt halt aufs Gitterbettchen umgestiegen und so weiter und so fort, habe ich ja schon mal erzählt. Aber ja, das Beistellbettchen war für uns nicht einfach nur Abstellfläche, wie für viele andere, sondern das war für mich tatsächlich ein Must-Have.
Ja, und das Praktische bei so einem Beistellbett ist ja, dass die Liegefläche vom Baby auch auf der Liegefläche des Elternbettes ist. Also ne, ja. Die Matratzen sind genau auf einer Höhe und man kann dann halt nachts das Baby zum Stillen oder Fläschchen geben, einfach rausholen und einfach wieder reinlegen. Und das liegt da halt sicher und gut drin. Man könnte natürlich auch schon gleich ein großes Gitterbett holen, oder? Und sich das neben das Bett stellen. Was denkst du?
Gibt's auch. Es gibt ja also diese quasi großen Gitterbettchen, wo du aber dann an der einen Seite das Gitter runter machst und genauso dran stellen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte.
Das ist natürlich auch sehr viel Platz dann, ne? Also da liegt dann so ein mini kleines Baby in so einem riesen Bett drin. Aber aus dem Beistellbett wachsen die halt auch echt recht schnell raus. Also bei euch hat es jetzt lange gehalten, aber manche sind nach 6 Monaten, stoßen mit den Füßchen und Köpfchen an, je nachdem, wie groß das Beistellbett ist.
Ja, und wie groß das Baby ist. Also meine Tochter war immer sehr zierlich, deswegen hat das relativ lange gehalten.
Ja, das Beistellbett ist einer unserer Fehlkäufe oder halben Fehlkäufe. Also ich hatte ja schon so ein bisschen geahnt, dass wir irgendwie Familienbett machen und dass man das Beistellbett vielleicht nicht so richtig brauchen wird. Und deshalb hatte ich secondhand ein sehr gutes Reisebeistellbett gekauft. Und das hatte halt den Vorteil, man konnte es einfach zusammenklappen und zur Seite stellen. Und ich dachte mir so, naja, bevor wir uns da so ein riesen Holzding irgendwie hinstellen, was dann so den Weg versperrt, wenn wir merken, wir brauchen es wirklich nicht, dann packen wir es zusammen und verkaufen es wieder, aber es steht dann da irgendwie nicht rum. Und ja, also es war eigentlich nur Ablagefläche für Klamotten und was man alles sonst noch so hat, was rumfliegt. Und wir haben es dann auch nach wenigen Wochen der Nichtnutzung direkt wieder verkauft. Und es war ab und zu ganz praktisch zum wirklich sicheren Ablegen. Also wenn ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwie 2 Hände und muss irgendwas machen, duschen gehen, keine Ahnung was, dann konnte ich ihn da mal reinlegen und wusste, hier passiert jetzt garantiert nichts.
Nix.
Also auch wenn sich so ein Neugeborenes natürlich noch nicht von selbst drehen kann, irgendwie hatte ich trotzdem Hemmungen, den dann einfach auf dem Sofa abzulegen. Auch weil meine Hebamme immer meinte, du weißt nicht, wann er sich zum ersten Mal dreht. Und dann ist es halt in dem Moment, wo er irgendwie blöd liegt und deswegen immer sicher ablegen. Ja, dafür war es ganz praktisch, aber hätte ich auch darauf verzichten können. So, ich habe ihn dann immer auf dem Lammfell auf dem Boden gelegt. Also ein Lammfell und dann da so eine Matte drüber und dann auf dem Boden abgelegt.
Ja. Ich weiß dann noch, wie ich mit meiner relativ frisch geschlüpften Tochter bei dir zu Besuch war und ich wollte sie wickeln und ich habe dich gefragt, wo ich das dann bei dir machen kann und du meintest, da auf dem Beistellbettchen, das brauchen wir eh sonst nicht. Das war so die Wickelstation.
Ja, echt voll. Ja, genau. Speaking of Wickeltisch, da komme ich zu einem Must-Have von uns. Es ist nicht der Wickeltisch, sondern es ist tatsächlich die Heizlampe für den Wickeltisch oder auch eine mobile Heizlampe, wenn man auf dem Bett oder auf dem Sofa oder im Bad oder sonst wo wickelt. Das ist für mich schon so eine echt wichtige Sache, auch für Sommerbabys, weil ich erinnere mich, dass, also mein Sohn ist im April geboren und es war da auch echt noch kühl nachts und auch im Sommer teilweise kühl nachts und der hat nachts wirklich geweint, wenn ich die Heizlampe nicht anhatte. Es war ihm einfach zu kalt, es war ihm einfach zu frisch. Weil wir haben auch sehr kühl, oder wir schlafen immer sehr kühl. Und der Wickeltisch steht im Schlafzimmer. Und ja, da musste ich immer erstmal die Heizlampe anmachen, ein bisschen vorwärmen. Und dann konnte ich ihn da hinlegen. Dann war auch die Unterlage schon so schön vorgewärmt. Und auch nach dem Baden, total toll. Habe ich lange benutzt dann für nach dem Baden, um ihn da irgendwie einzucremen und zu massieren. Wie sieht's bei dir aus mit der Wärmelampe?
Bei uns auch. Sowohl Wärmelampe als auch Wickeltisch. Mhm. Wickeltisch nutzen wir teilweise heute noch. Und der wird jetzt auch ja durchgehend weiter benutzt, wenn das zweite Kind da ist. Mhm. Und Wärmelampe habe ich damals auch überlegt, so, ja, muss ich das jetzt kaufen? Sie kommt im Hochsommer auf die Welt. Es war auch extrem heiß zu der Zeit. Und habe mich dann auch gefragt, so, ja, brauche ich das jetzt? Really? Es sind irgendwie 36 Grad draußen. Und meine Mutter meinte dann zu Recht, na ja, aber du wirst sie ja noch wickeln, wenn dann irgendwann Winter ist.
Genau.
Und dann meinte ich so, ja, ist ein guter Punkt, ist richtig. Und ja, haben uns dann diese Wärmelampe geholt und wir haben sie tatsächlich auch, auch im Sommer benutzt, einfach weil sie dann so frisch geschlüpft und neu geboren, da sind die einfach so zierlich und so empfindlich für die Außentemperatur, wenn sie keine Klamotten tragen und so. Das heißt, ja, auch für Sommerbabys ist für mich eine Wärmelampe essentiell. Bei uns war die nicht mobil, sondern fest installiert über dem Wickeltisch einfach, weil wir den halt auch immer benutzt haben, immer noch benutzen. Und also wir haben aber keinen, muss ich dazu sagen, keinen klassischen Wickeltisch, der als solcher verkauft wird, uns geholt, sondern das war so eine aufschraubbare, ja, so ein Aufsatz, den du dran schrauben konntest, an so ein IKEA-Malmregal, weil ich es irgendwie nicht eingesehen habe, da jetzt für ein komplett neues Regal zu kaufen. Und so kann ich irgendwann sagen, ich schraube das Ding ab und es ist für mich wieder eine ganz normale Kommode. Und deswegen ist die auch nicht so, was einem da auch verkauft wird, ne? So irgendwelche Einlagen für die Schubladen und irgendwelche extra Fächer, weil du dann da ganz praktisch die Feuchttücher reintun kannst und,
oh Gott,
und da noch ein Kuscheltier reinstecken kannst und dann irgendwie noch so eine Umrandung hast, bla bla bla. Brauchst du alles nicht, den ganzen Scheiß. Wenn die Windel explodiert ist, dann ist sie explodiert und dann ist dir scheißegal, wie hübsch das Feuchttuch da drapiert ist in dieser komischen Ablage, sondern da bist du froh, dass du überhaupt eins zur Hand hast. So, und deswegen haben wir einfach, wir haben, bei uns sieht es so aus, wir haben ein Malmregal mit, das große mit 4 Schubladen und da ist dann die Auflage draufgeschraubt und dann haben wir direkt daneben noch eine Malmkommode mit 3 Schubladen, also ist ein bisschen niedriger und das ist dann so direkt daneben einfach so unsere Ablage für alles, was wir so brauchen, für die Cremes und Feuchttücher und irgendwelche Medikamente oder wie auch immer.
Ja, das finde ich auch richtig cool bei euch. Wir haben auch eine Malmkommode gehabt mit dem Aufsatz, genau wie ihr. Und ich hatte dann halt, ich hatte eine schmale Wickelauflage, da habe ich die von IKEA gehabt und hatte dann links und rechts so ein bisschen alles, meine Feuchttücher und Windeln und was weiß ich. Weil du es gerade angesprochen hast, Wickeltischumrandung, da gibt's ja auch immer diese geflochtenen Kissen und so, die man überall bei Instagram sieht. Das ist so ein Schwachsinn, weil jedes Baby pullert mindestens einmal beim Wickeln quer. Also vor allem bei Jungs geht's dann halt echt in alle Richtungen, ne? Und dann hast du halt dieses Ding da irgendwie halb voll gepullert und das kann man auch nicht richtig waschen. Und spätestens dann ist für alle klar, dass das eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist, der einfach nur bei Instagram gut aussieht. Und auch noch eine Sache, man braucht nicht 80 verschiedene Bezüge für diese Wickelauflagen. Das ist total unpraktisch, weil du die immer abziehen musst, weil es geht ständig was daneben. Einfach irgendwelche Handtücher oder Mulltücher drunter legen und die kann man halt super schnell wechseln und waschen und muss dann nicht ständig abziehen mit Reißverschluss am besten noch und sowas, ne?
Ja,
ja, da habe ich auch Erinnerungen dran, dass man sich das vorher so schön vorstellt und so Bezüge kauft mit schönen Mustern und tolle Stoffe und so. Und am Ende, man wird immer pragmatischer, ne? Am Wickeltisch.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein andauernder Konflikt, was sich, glaube ich, bei allen Sachen durchzieht, die man vor der Geburt kauft, ist so schön versus praktisch.
Ja.
Weil ganz oft fällt es nicht zusammen.
Ja.
Und du hast halt, bevor dein erstes Kind geboren wird, hast du so die Zeit, dir über alles Gedanken zu machen, alles schön zu dekorieren und dir zu denken, ah ja, aber vielleicht, wenn diese Eventualität eintrifft, dann mache ich das so und so und dann habe ich das parat und es ist doch mega praktisch, wenn ich hier so ein extra Fach habe und voll gemütlich, bla bla bla. Und danach merkst du so, Hauptsache es geht schnell, Hauptsache keiner tut sich dabei weh und Hauptsache ich hab's immer parat. So, also ich hab's halt wirklich in greifbarer Nähe. Wenn ihr gerade in der Situation seid, schwanger mit dem ersten Kind und ihr fragt euch, brauche ich das, ist die Antwort meistens, oder die Gegenfrage erstmal, ist es praktisch? Und wenn die Antwort darauf nein ist, dann braucht ihr es meistens einfach nicht.
Ja, komplett wahr. Jetzt sind wir gerade beim Thema Wickeln. Da kann ich noch so ein bisschen plaudern, was für mich wichtig war und was ich als Schwachsinn empfinde. Ihr braucht nicht 1 Million Babypflegeprodukte. Ihr braucht nicht die Komplettausstattung von Penaten mit Kopf und Fuß und Hand und Po, Waschgel, Gesichtscreme, Handcreme, Fußcreme fürs Baby. Keine Ahnung, was es da noch alles gibt, sondern es reicht zum Wickeln eigentlich Mandelöl und Wasser oder Feuchttücher. Also ich habe gewickelt mit ganz lange mit Mandelöl und Wasser und so großen Wattepads. Da kann man jetzt auch irgendwie waschbare weiche Lappen nehmen oder keine Ahnung was. Und das ist tatsächlich praktisch, wenn man das schon vor der Geburt da hat, weil da kommt ja dann das Mekonium, entweder im Krankenhaus oder wenn ihr ambulant entbindet, wie ich zu Hause. Und das kriegt man nur mit Öl vom Popo. Das ist so ganz klebriges, so ganz klebriger Windelinhalt dann. Das ist das verschluckte Fruchtwasser von dem Baby noch, was dann rauskommt. Und das kriegt man mit Feuchttüchern nicht weg. Da braucht man dann Öl. Und dann habe ich einfach mit Mandelöl weitergewickelt und Wasser. Das hat für mich super funktioniert. Auch beim Baden irgendwie ein bisschen Muttermilch und Mandelöl rein und fertig war die Laube. So, ich habe da keine 1 Million Produkte gebraucht. Und wenn das Baby einen wunden Po hat, dann kann euer Mann los und was kaufen. Ihr braucht auch nicht 5 verschiedene Po-Cremes zu Hause, bevor das Baby da ist. Man vergisst irgendwie am Anfang, dass man immer einmal schnell zu DM huschen kann, um was zu holen oder in die Apotheke.
Ja, ich habe, also ich glaube, so Essentials wären dann für mich auch Mandelöl, Feuchttücher und eine Wundschutzcreme.
Ja.
Also eine. Nicht 5, sondern eine.
Ja.
Und bei den Feuchttüchern wurde mir immer gesagt, und die Erfahrung habe ich jetzt bei meiner Tochter auch gemacht, weil sie wahnsinnig empfindliche Haut hat, ist nicht Feuchttücher zu kaufen mit irgendwelchen Zusätzen. Also kriegt man ja auch überall so Feuchttücher mit Mandelextrakt oder mit Aloe Vera oder hast du nicht gesehen.
Ja.
Sondern uns wurde immer empfohlen, das funktioniert für uns auch am besten, sondern die, die nur mit Wasser sozusagen funktionieren. Und dann halt eben entweder nochmal ein Öl extra kaufen, ein gutes. Es hält ja auch ewig lange. Und halt eben die Wundschutzcreme, wo ich dir aber so leicht widersprechen würde, einmal weil ich da eine andere Erfahrung gemacht habe. Also nicht im Neugeborenenalter, aber später. So mit einem Jahr oder so. Was wir schon haben, sind, also wir haben Cremes für den Körper und wir haben eine Creme für ihr Gesicht. Und das ist bei ihr schon wichtig, weil die ja dann eine andere Textur haben. Also die fürs Gesicht ist viel leichter als die für den gesamten Körper. Und ihre Haut im Gesicht reagiert darauf viel, viel besser. Aber da müsst ihr, das ist auch nichts, was man direkt für nach der Geburt braucht.
Ja,
nach der Geburt reicht eine Creme.
Aber ja, oder so. Halt ein Öl, ne? Also ja, da glaube ich, am besten mit der Hebamme absprechen, was die irgendwie für das Kind dann empfehlen würde. Wir haben jetzt tatsächlich, ich habe eine Bodylotion, die für die ganze Familie funktioniert, das ist richtig. Ich bin jetzt echt so eine Mutti, ne? Eine Creme für die ganze Familie. Ja, wir haben eine richtig geile Creme, so sensitiv. Die ist auch ein bisschen teurer und die benutze ich fürs Gesicht, für den Körper. Mein Kleiner fürs Gesicht, den Körper. Mein Mann hat auch extrem empfindliche Haut, auch Neurodermitis und so. Für den funktioniert die auch. Und
schreib mir nachher mal, was für eine Creme das ist. Ich brauche die, glaube ich,
ja, gebe ich dir. Das ist von Mixer, die Panthenol-Creme. Die ist so ein bisschen lila und die ist wirklich unfassbar gut. So eine leicht gelartige Textur. Aber wir schweifen ab, das gehört nicht zur Erstausstattung. Wir waren beim Thema Wickeln, beim Thema Wärmelampe. Und dann kommen wir auch eigentlich zum Thema Kleidung, ist auch so ein Themenblock. Und da war für uns ein absolutes Must-Have ein Wollanzug. Und wir hatten als allererstes einen ganz, ganz kuscheligen Wollfließanzug und später dann erst diesen Wollwalkanzug. Wollflies ist so ein bisschen weicher, flexibler, anschmiegsamer. Wollwalk ist wirklich dieses schmutzabweisende, feste. Und bei einem Winterbaby würde ich auch gegebenenfalls schon Wollwalk empfehlen, einfach weil es wärmer ist. Und wir hatten diesen Wollflies am Anfang. Und da kam jetzt auch die Frage zu den Wollanzügen für draußen, ob die wirklich so unempfindlich sind. Und ja, das sind die. Ist jetzt auch nicht mehr so ganz Erstausstattung, aber die Frage kam ganz, ganz oft. Also diese originalen Wollanzüge sind unempfindlich. Mein Sohn geht damit im Matschpfützen und wälzt sich. Und zu Hause ziehe ich dann den Anzug aus, hänge ihn zum Trocknen auf. Und wenn er trocken ist, dann kann man den Schmutz einfach ausklopfen oder abbürsten mit einer weichen Bürste. Und diese Anzüge soll man auch gar nicht waschen, muss man auch nicht. Und diese Schafswolle hat halt diese natürlichen, wasserabweisenden Eigenschaften. Und das ist auch für Neugeborene super, weil ja, da kleckert immer mal irgendwie ein bisschen Milch oder was auch immer man hat. Und das ist einfach wasserabweisend und vor allem wohltemperierend. Also die Babys schwitzen nicht und sie frieren auch nicht. Deswegen spart euch bitte diese billig Baumwollanzüge von H&M mit irgendwie Teddyöhrchen obendrauf oder sowas, sondern kauft euch gleich einen schönen Wollfließanzug. Du guckst gerade so. Lasst euch den von der Oma schenken. Oder kauft euch das Secondhand oder sowas. Das ist für mich ein absolutes Must-Have-Item. So, Rebecca, jetzt darfst du, bitteschön.
Ich sehe es nicht wirklich anders, aber ich habe es anders gemacht und werde es wahrscheinlich auch wieder so machen, weil einfach aus dem Grund, diese Wolldinger sind einfach teuer. Auch wenn man sich ein oder zwei schenken lässt, wenn man die von irgendwelchen Bioläden oder wo auch immer her kauft, hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung, aber sie sind in der Menge einfach teuer. Und gerade Neugeborene oder ganz, ganz kleine Babys spucken einfach wahnsinnig oft. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich erinnere, ich habe in den ersten Wochen fast nichts anderes gemacht, als sie umzuziehen. Da sage ich ganz ehrlich, habe ich weder das Geld noch die Muße, das in weiß ich nicht, wie viele Wollflies.
Man braucht nur einen, Bodies. Einen einzigen. Also ich rede jetzt gerade von Anzug, den du halt quasi wie eine Jacke zum nach draußen anziehen.
Ach so. Ich dachte, du redest so von irgendwelchen Buddies oder so.
Nee, ich rede jetzt gerade von Wollanzug. Also das, was man halt zum Rausgehen dann überzieht.
Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe.
Genau, da braucht man nur einen einzigen. Aber ich habe auch auf meiner Liste Wolle-Buddies. Und das ist etwas, wo ich nicht von Anfang an drauf gekommen bin, sondern erst später. Das passt aber jetzt sehr gut zu deinem Punkt. Also, erstmal praktischer als Buddies für über den Kopf ziehen sind Wickel-Buddies. Sind wir uns
das,
da einig?
Das wäre, ja genau, darauf wäre ich nämlich hinausgekommen, dass okay. Es dann für mich nicht drauf ankommt, ist das jetzt irgendwelche biozertifizierte Wolle, bla bla, ja. Sondern einfach war für mich dann nur wichtig, muss ich es ihr über den Kopf ziehen oder nicht? Weil über den Kopf ziehen ist einfach wirklich scheiße. So ja. Jedenfalls für die erste neugeborene Zeit. Und dieses Wickel, das breitest du aus, legst das Kind drauf und kannst es dann ganz bequem anziehen. Das Kind muss sich nicht bewegen und wie auch immer. Von daher, ja, da bin ich komplett bei dir. Und da habe ich dann halt auch von, halt doch von H&M so einfach 10, 20 Stück mir geholt.
Ja, hatte ich auch. Und irgendwann habe ich ihn dann, weil wir in Winterurlaub gefahren sind, halt richtig Österreich, richtig tiefer Schnee und eiskalt. Und wir hatten halt diesen Wollwalk-Anzug, der auch immer noch fast passt. Also den haben wir jetzt 1,5 Jahre in Gebrauch. Ist echt heftig, weil wir den damals echt großzügig gekauft haben. Jedenfalls brauchte ich da was für drunter und habe da Wolle-Buddies gekauft und habe halt gecheckt, dass das viel schlauer ist als die Baumwolldinger, weil es ist einfach wasserabweisend. Also auch wenn die spucken, das wird halt nicht nass. Also Wolle wird einfach
nicht nass.
Aber
da war dein Kind schon älter. Dann im Winter war ja kein Neugeborenes mehr.
Richtig, aber ich würde jetzt rückblickend für ihn als Neugeborenes lieber weiß ich nicht, ein paar gute Wolle- oder Wolle-Seide-Buddies holen, als irgendwie 20 Baumwoll-Buddies. Weil die musst du auch gar nicht so oft wechseln, weil es wird nicht nass, es riecht halt nicht, es ist auch wasserabweisend und es temperiert halt richtig geil. Also er trägt jetzt momentan so einen Wolle-Buddy eine ganze Woche lang.
Also ich meine, du hast die Erfahrung gemacht, ich habe sie nicht gemacht, deswegen will ich mir da jetzt auch nicht anmaßen, irgendwas besser zu wissen oder irgendwie eine andere Meinung zu haben. Bei meiner reinen Vorstellung,
ja.
Also das ist ja dann so ausgekotzte Milch und das stinkt ja auch wie Sau. Und ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ja, ich schwör's dir. Also nee, wirklich nicht. Also ich hatte auch kein Spuckbaby, muss man dazu sagen. Der hat nicht viel gespuckt, aber es hatte dadurch, dass meine Brüste einfach richtig am Start waren, immer auch was gekleckert. Aber wir können es ja so empfehlen. Kauft euch beides, halt ein paar Baumwollbuddies. Ein paar Wolle-Buddies. Es müssen auch nicht jeweils 30 Dinger sein, die wachsen eh schnell raus. Und man kann immer was nachkaufen, wenn das Baby auch schon da ist. Und dann probiert einfach aus.
Wir machen jetzt einen Deal für mein zweites Kind. Kaufe ich mir so ein, zwei Dingsterbumster-Buddies, die du da hier so, ja genau.
Ja.
Und wenn die geil sind, wenn die wirklich so mega revolutionär sind, dann bekunde ich das auch nochmal öffentlich und entschuldige mich für meine Widerworte. Haben wir einen Deal?
Ja, richtig gut. Sehr schön. Auch eine Sache aus Wolle und Seide, Rebecca, ich gehe dir mit dem Thema noch weiter auf den Sack, keine Sorge, ist ein Mützchen. Also ich finde, ein schönes Wolle-Seide-Mützchen, so eine kleine Haube, gehört auch im Sommer dazu. Auch für Sommerbabys, weil die einfach ihre Temperatur nicht halten können und da muss einfach immer was aufs kleine Köpfchen und das schützt auch vor Sonneneinstrahlung. Und im Winter natürlich eine dicke Mütze.
Ja.
Ist mal ausnahmsweise nicht so kontrovers. Sehr schön. Wir hatten auch noch eine Wolle-Decke. In die war er am Anfang immer eingewickelt. Also er hat am Anfang fast keine Kleidung getragen, sondern nur ein Windel dann in dieser Wolldecke. Aber ja, wir brauchen das Thema auch nicht noch mehr ausweiten als nötig. Zum Thema Stillen habe ich noch zwei Sachen. Mit der einen wirst du dich auch sicher anfreunden können, weil du da jede Nacht drin schläfst. Und zwar ist das ein gutes Stillkissen. Und das hatte ich auch schon in der Schwangerschaft und konnte da schön mich auf die Seite legen, den Bauch stützen oder auch den Rücken. Ist natürlich zum Stillen total praktisch, um maximal entspannt zu sitzen. Und ein Stilllicht für nachts. Je nachdem, wie dunkel es ist bei euch im Zimmer.
Wir haben so ein dimmbares Nachtlicht, das ist ganz praktisch eigentlich.
Ja, siehst du, also wenn man das Fläschchen gibt, braucht man das auch. Wie ist das eigentlich nachts mit dem Fläschchen? Erklär mal, was braucht man, wie geht es nachts mit dem Fläschchen überhaupt? Also brauchst ja auch ein Licht dann.
Schwierig.
Weil, also jetzt, wir stellen uns mal vor, also das Ding ist, sorry, ich muss einmal kurz noch ausholen, weil also ein Fehlkauf bei ganz, ganz vielen aus der Community war so ein absolut Flaschenset ohne Ende. Also Flaschenausstattung, Flaschenwärmer, blablabla, bla, bla, und dann hat das Stillen aber geklappt und sie haben es alles nicht gebraucht. Aber es gibt ja Mamas, die von Anfang an sagen, ich will nicht stillen, oder ich kann vielleicht auch gar nicht stillen, aus welchen Gründen auch immer. Was wären dann deine Flaschen-Must-Haves?
Also ich würde, wenn ihr euch dazu entscheidet, durchgehend die Flasche zu geben und auch nicht versuchen wollt, zu stillen sozusagen, also dass Fläschchen jetzt keine Notlösung ist, sondern dass einfach jetzt die Realität ist, aus welchen Gründen auch immer, würde ich kein Fläschchen kaufen. Es gibt ja so welche, die so ein bisschen den Saugreflex an der Brust nachahmen wollen und es quasi in Anführungsstrichen genauso schwierig ist, an der Flasche zu trinken wie an der Brust. Das würde ich dann nicht machen. Das haben wir kurzfristig versucht, weil ich ja in der Theorie stillen wollte, aber es nicht so richtig geklappt hat. Und damit macht ihr euch einfach unnötig Stress. So, dann lieber, es gibt so Fläschchen, und die haben bei uns auch wirklich funktioniert. Die haben noch zwischen Flasche und Nuckel sozusagen, haben die so einen Aufsatz dazwischen, der verhindern soll, dass zu viel zu schnell in die Flasche, also in den Nuckel vorne reinläuft und sich dadurch auch zu viel Luft darin staut, was am Ende für Bauchschmerzen sorgt. Das würde ich euch empfehlen. Und für die ersten Wochen reicht es, wenn ihr, ich glaube, wir hatten schon so 4 bis 6 kleine 90 Milliliter Flaschen im Einsatz, weil die dann auch einfach auch zwischendurch, die werden ja schnell, die sind ja nicht so lange haltbar, gerade wenn ihr zum Beispiel ein Sommerbaby habt und das Fläschchen ist gemacht oder die Flasche ist geöffnet, dann halten die sich ja nicht so lange. Ich glaube, die Regel ist, glaube ich, so maximal 3-4 Stunden, und dann braucht ihr einfach schnell Ersatz, wenn die anderen gerade schon benutzt worden sind und sauber gemacht werden. Was ich nicht empfehlen würde oder was ich einfach unnötig finde, sind diese Desinfektionsfläschchen, Geräte.
Sterilisator,
danke.
Bei gesunden Kindern braucht man das nicht, ne? Das
brauchst du einfach nicht. Es ist so eine Geldverschwendung. Wirklich, es reicht. Also Spülmaschine reicht komplett. Mhm. Und wenn ihr es mal schnell braucht, dann reicht ein bisschen Spüli in die Flasche, einmal schnell ausschrubben, dann halt auch gut mit heißem Wasser einmal kurz nachspülen, dass keine Seifenreste in der Flasche bleiben oder so. Und dann läuft der Laden. So. Ja. Mehr braucht ihr nicht. Was ich aber tatsächlich als praktisch empfunden habe, jedenfalls, wir reden ja hier von der Erstausstattung, also für Neugeborene, ist ein Flaschenwärmer. Mhm. Einfach weil es für die ganz kleinen Babys mit den ganz empfindlichen Mägen einfach, glaube ich, schon wichtig ist, dass die Flasche eine adäquate Temperatur hat. Mhm. Damit haben wir irgendwann aufgehört, weil es ist natürlich, also für die Anfangszeit ist es schon wichtig, aber wir haben damit einfach irgendwann aufgehört, als wir gemerkt haben, okay, sie ist jetzt robust genug, um auch Zimmertemperatur zu trinken, weil es einfach natürlich ein anderer Aufwand ist, dann nachts aufzustehen, den Flaschenwärmer zu holen, dann die Flasche da reinzustellen, zu warten, bis es fertig ist. Das Kind schreit dir währenddessen schon ein Ohr ab. Oh Gott. So, das ist halt einfach ein Hustle, so. Also, man muss so einen Flaschenwärmer theoretisch auch nicht kaufen. Es reicht, wenn ihr gerade bei den kleinen Flaschen noch, reicht es, wenn ihr die einmal unterm Wasserhahn einfach unter heißem Wasser laufen lasst und so die wenige Flüssigkeit, die da ja drin ist, sich nach und nach aufheizt und dann so Kreisbewegungen dazu macht, damit sich die Temperatur auch so quasi gleichmäßig verteilt, sag ich mal. Und dann halt diesen Handgelenktrick zu machen. Also wenn ihr testen wollt, ob die Temperatur richtig ist, dann ein paar Tropfen auf euer Handgelenk machen, auf die Innenseite. Und wenn ihr quasi die Temperatur nicht explizit spüren könnt, sondern einfach nur merkt, es ist nass, aber es ist jetzt nicht warm oder kalt, dann ist es quasi genau richtig, weil dann hat es Körpertemperatur. Und wenn ihr dann irgendwann soweit seid, dass euer Kind Zimmertemperatur trinkt, weil ja, irgendwann vertragen die das, dann habe ich einfach so Fertigflaschen gekauft, die nachts neben mir aufgereiht am Bett standen und die ich dann einfach schnell umgefüllt habe und ihr in den Mund geschoben habe. Fertig.
Ich merke schon, das ist eigentlich so eine Folge für sich, eine
Wissenschaft
für sich. Geben. Es gibt ja auch so unglaublich viele Gadgets und sowas. Und wie du jetzt schon angedeutet hast, das meiste braucht man auch nicht vor der Geburt. Da kann man auch nach der Geburt dann irgendwie schauen, ob das jetzt nötig ist. Es gibt auch diese Automaten, wo das irgendwie wie aus einem Kaffeevollautomaten unten rauskommt. Ich glaube, das ist irgendwie für zum Beispiel Zwillinge praktisch, aber für ein Baby hast du das, glaube ich, auch noch nie vermisst, oder?
Man kann ja, also nö. Also man kann ja, wenn man sagt, ich will eigentlich stillen, aber ich bin mir nicht sicher oder ich habe vielleicht diese und jene medizinische Gegebenheit und es ist vielleicht nicht garantiert, dass ich stillen kann, kann man sich ja so eine Flasche und eine Packung fertige Fläschchen oder so sich zulegen, so für den Notfall. Aber ich würde mir auf keinen Fall, selbst wenn, wenn ihr entscheidet, vorher nicht zu stillen, aus welchen Gründen auch immer, dann braucht ihr halt schon ein größeres Set. So.
Dann würde ich mir auch alles anschaffen. Ja. Aber wenn man sich dafür entscheidet zu stillen, die Hebamme hat auch immer eine Flasche und Prä dabei. Also hätte bei mir irgendwas nicht geklappt und die Hebamme hätte gesagt, du, wenn es für dich okay ist, dann würden wir jetzt vielleicht einmal zufüttern. Die hätte alles da gehabt. Stillfreundliche Fläschchen. Die hatten wir auch. Das sind diese von Lansino mit diesem Spezialsauger.
Ja,
ne?
Genau.
Die fand ich auch echt richtig gut. Und die hat auch Prä dabei und so. Und man kann immer zur nächsten Apotheke oder zu DM und sich das holen. Also das ist in wenigen Stunden ist das dann besorgt. Man braucht nicht ein riesen Flaschenset für keine Ahnung wie viel. 100 Euro, wenn man eigentlich stillen möchte.
Ja.
So, jetzt müssen wir so ein bisschen durch die nächsten Punkte durchrasen. Also eine Sache, wo wir uns wahrscheinlich auch einig sind, was man braucht, sind Spucktücher, oder? Davon kann man fast nicht genug haben.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Braucht man immer überall. Ich hatte kein Spuckbaby und trotzdem habe ich das immer gebraucht. Es läuft immer ein bisschen Milch aus, nachts beim Stillen irgendwie unter die Brust legen. Beim Baden kann man es dem Baby so ein bisschen um den Körper wickeln. Die fühlen sich so ein bisschen eingekuschelt und die Wärme geht nicht so schnell verloren. Gibt's übrigens auch wunderschöne von Emma und Noah. Link ist in den Shownotes. Thema Baden, Babybadewanne, hattet ihr eine? Okay, wir hatten keine. Habt ihr die oft benutzt?
Ja.
Ich habe keine gehabt. Ich habe sie nicht benutzt. Ich habe bei uns in die große Badewanne. Also wir hatten halt damals eine ultra kleine Wohnung. Jetzt haben wir eine kleine Wohnung. Damals, als er kam, hatten wir eine ultra kleine Wohnung. Und ich wollte halt nicht so viel Gerödel anschaffen, weil wir keinen Platz dafür hatten. Und ich habe dann in der Badewanne einfach ein Handtuch unten reingelegt und eine weiche Decke, so eine Polyesterdecke, die halt schnell trocknet, und habe ihn dann da auf die Decke gelegt und dann abgeduscht. Und mein Mann war auch mal mit ihm in der Badewanne, halt so auf dem Arm. Das hat auch gut funktioniert. Also man braucht es nicht unbedingt, aber ich sehe auch, dass es ganz praktisch sein kann.
Also wir hatten eine und es war wirklich einfach nur so eine Mini-Plastik-Badewanne. Da gibt's ja auch irgendwie ganz viel Scheiß noch mit so einer kleinen Schräge eingebaut, damit du das Kind darauf quasi ablegen kannst und mit ganz vielen Gadgets. Da würde ich auch sagen, nee, braucht man nicht, wenn man das Geld nicht unbedingt ausgeben möchte, weil die Hebamme zeigt euch dann, wie man das Kind darin hält, damit nichts schief gehen kann. Da gibt es einen ganz speziellen Griff, der ist auch wirklich safe, da passiert überhaupt nichts. Und ich fand es ganz praktisch, weil ich konnte das Ding dann einfach auf die Kommode stellen und musste mich nicht bücken, um sie sauber zu machen. Und es war einfach körperlich von der Haltung viel angenehmer für uns. Und es ging auch einfach total schnell, weil du hast dann da Wasser reingefüllt, hast dann ein Wasserthermometer da reingepackt, damit die Temperatur richtig ist. Und konntest dann, wenn du fertig warst, es einfach wieder auskippen. Fertig. So, du hast dann nicht noch einen Hickhack gehabt mit der Badewanne leer laufen lassen und bla bla bla. Deswegen war das für uns einfach wirklich sehr praktisch. Und wenn man wirklich nur so eine Plastikwanne kauft, die ist auch nicht teuer.
Ich habe ein paar Mal in einem Wäschekorb auch gebadet. Ich habe so einen faltbaren Wäschekorb.
Im Grunde ist es nichts anderes.
Es ist nichts anderes. Also falls ihr einen Wäschekorb zu Hause habt ohne Löcher, dann nehmt den oder kauft euch einen faltbaren Wäschekorb, dann könnt ihr das Ding auch halt danach noch weiterverwenden oder eben zusammenklappen und irgendwie zur Seite stellen.
Ja.
Und es nimmt nicht so viel Platz weg. Im Thema Thermometer habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal benutzt und dann wusste ich auch im Gefühl, welche Temperatur fürs Baby irgendwie okay ist. Also ist nichts, was man unbedingt braucht.
Ja, unbedingt braucht, würde ich auch sagen, nein. Ich fand es trotzdem ganz hilfreich, eins zu haben, um halt erstmal so auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Also
ist ein nice to have.
Ist ein nice to have, vor allem, weil, also das tut auch nicht so weh, wenn es dann am Ende ein Fehlkauf war, weil die sind ja auch meistens nicht teuer.
Sind ein paar Euro. Welcher Fehlkauf wehtun kann, ist nämlich der Autositz. Und wir haben da einen großen, großen Fehler gemacht bei dem Autositz. Wir haben uns den aller billigsten Maxi-Cosi gekauft, den es gibt. Ich glaube für 80 Euro bei Amazon, weil wir dachten, oder ich mir dachte, den benutzt man eh nicht lange. Also wir dachten halt, ja komm, wir nehmen uns das Teil, wir sind auch irgendwie ein bisschen in Zeitnot geraten. Autositz Secondhand kaufen ist nicht so eine gute Idee. Das geht wirklich nur, wenn man das von Freunden kauft und genau weiß, was mit diesem Ding passiert ist, ob der mal runtergefallen ist, ob da mal ein Unfall mit passiert ist, wie alt das Teil ist. Die haben ein Ablaufdatum, also alle Autositze haben ein Ablaufdatum, kann man sich angucken und Siegel und keine Ahnung was. Deswegen, das war so ein Ding, da dachte ich, nee, sollte man vielleicht lieber neu kaufen. Und dann haben wir das Billigste gekauft und es war halt ein totales Schrottteil. Und rückblickend würde ich so machen, es gibt Babyschalen zu mieten in den extra Geschäften, in den Fachgeschäften. Und ich hätte mir jetzt rückblickend lieber eine Babyschale gemietet für den Weg vom Krankenhaus nach Hause und die ersten Arztbesuche. Und dann kann man mit der Mietschale nochmal in den Laden und sich mit dem Baby beraten lassen und schauen, was passt zum Kind, weil Babys sind auch ganz unterschiedlich gebaut. Das war schon so ein Fehlkauf, aber Autofahren bei uns ist ja eh ein schwieriges Thema gewesen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das habe ich schon oft genug. Wie war es bei euch mit dem Autositz? Wie habt ihr euch entschieden?
Also wir haben auch so ein Maxi-Cosi, aber ich weiß nicht, welche Variante und wie teuer, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie, es gibt ja auch ganz, ganz viele teure, fancy Schieß-mich-tot-Geschichten.
Mit Station oder ohne Station?
Ohne Station.
Ohne Station.
Aber das ist so ein Ding, weil... Also wir sind damit gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe da auch absolut kein Problem gesehen oder in keinem Moment gedacht so, boah, passt ja irgendwie gar nicht oder ist mega unpraktisch oder so. Mir sind ein paar Dinge erst aufgefallen, als wir einen Reboarder gekauft haben. Bei dem haben wir dann nämlich den Fehler gemacht, zuerst einen zu kaufen ohne eine Station, die drehbar ist.
Ohne und, Drehfunktion meinst du, ne?
Ja, also, genau, ohne Drehfunktion.
Also mit das, Stützfuß, aber ohne Drehfunktion.
Genau, ja. Dass du den Sitz zu dir, also zur Autotür sozusagen drehen kannst und dann das Kind reinsetzt, festschnallst und dann wieder so drehst, wie es während der Fahrt sitzen soll. Das gibt es auch für so Neugeborenen-Sitze.
Mhm. Ja.
Werde ich mir fürs zweite Kind nicht holen, weil ich das Geld nicht ausgeben will, sage ich ganz ehrlich. Aber wäre ich in der Situation, jetzt nochmal mein erstes Kind zu bekommen, würde ich mir, glaube ich, sowas zulegen. Mhm. Also kann man ja irgendwie auch dann wirklich so machen, dass man sich vielleicht für die erste Woche oder sowas von Freunden leiht oder so, um es nicht sofort halt das große Geld auszugeben und dann zu merken, oh scheiße, klappt ja gar nicht. Man kann ja dann mit dem Neugeborenen in so eine, zu so Beratungsläden, gibt's ja so extra Läden dafür, fahren, das mal ausprobieren, aber es ist einfach ultra praktisch. Es ist so praktisch, weil du dich nicht verrenken musst, um dieses Kind da reinzusetzen und dem dann aus Versehen noch was dabei brichst oder so gefühlt.
Ja, oder dir aber, selber was brichst, ne? Oder irgendwie dann Bandscheibenvorfall kriegst du von einmal reinsetzen.
Genau, deswegen würde ich das tatsächlich
in Erwägung ziehen,
empfehlen, wenn ihr in der Situation jetzt gerade seid.
Wenigstens mal anschauen. Wir haben jetzt auch einen Reboarder mit Drehfunktion und ich liebe, liebe, liebe diese Drehfunktion. Das ist wirklich super. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch eine Sache vielleicht mal besprechen. Da haben wir nämlich ultra viele Nachrichten zu bekommen. Und das können wir so ein bisschen evaluieren und ich habe da auch mal recherchiert. Und zwar ist es das Thema Federwiege. Vor allem Federwiege so mit elektronischem Motor. Das ist wie so eine kleine Baby-Hängematte. Da legt man das Baby rein und dann kann man das entweder an so einem Gestell aufhängen, an so einer Art Stativ. Dann ist ein elektrischer Motor und das sorgt dafür, dass das Baby auf- und ab wippt. Oder man kann das auch im Türrahmen installieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und ich habe keine unabhängige Studie dazu gefunden, ob das irgendwelche Nachteile fürs Baby mitbringt oder irgendwelche Gefahren birgt. Aber ich habe ja Vor- und Nachteile recherchiert. Vorteile sind dafür, dass das Kind beruhigt wird, ohne dass man selbst aktiv sein muss. Also es erleichtert den Alltag, erleichtert vielleicht auch extrem den Alltag mit zwei Kindern oder auch mehreren Kindern. Der Nachteil ist, es ist halt super, super teuer. Also die kosten mehrere hundert Euro und das ist dann auch eigentlich nur für kurze Zeit nutzbar, wobei ich gesehen habe, es gibt mittlerweile auch so Dinger für Kleinkinder, wo ich mir so denke, Muss man mit 4 Jahren noch in so einer Federwiege schlafen? Oder ist es vielleicht nicht besser, wenn man dann irgendwie auch in Ruhe schläft? Und da komme ich so ein bisschen auf den Punkt hinaus, nämlich mehr Stimulation zum Schlafen kann nämlich auch bedeuten, dass sich das Baby dann dran gewöhnt und immer, immer mehr Stimulation zum Schlafen braucht, wenn zum Beispiel noch so weißes Rauschen dazu kommt. Es kann aber auch deeskalativ wirken, wenn man zum Beispiel gerade kurz davor ist, zusammenzubrechen, wenn man einfach nicht mehr kann. Und ja, wenn das Kind aber nicht mehr ohne Federwiege ein Schläfchen machen kann, dann kann es auch schwierig werden, weil man dann irgendwie immer daran gebunden ist, vielleicht nicht mehr so richtig Ausflüge machen kann, weil das Schläfchen gar nicht mehr anders funktioniert. Also mein persönlicher Fazit, und Rebecca, du darfst gerne, wenn du möchtest, gleich auch noch was dazu sagen.
Du hast ja deinen Vortrag ja schon.
Mein persönlicher Fazit, ich denke, das ist ein super gutes Hilfsmittel, was man durchaus nutzen kann. Sollte es vielleicht eher dosiert einsetzen, also jetzt nicht so zur Dauerlösung werden lassen oder um das Kind da die ganze Zeit drin zu parken. Und ihr entscheidet das aber selbst, ob ihr sowas ausprobieren wollt und sowas haben wollt. Man braucht es auf keinen Fall. Es ging mir prima ohne. Es gibt aber auch High-Need-Babys und sehr anspruchsvolle Babys, wo sowas sehr, sehr, sehr praktisch sein kann. Man ist, wenn man sowas benutzt, keine schlechtere Mama und auch nicht faul oder sowas. Es kann ein großer, kleiner Helfer sein. Und wenn ihr eine wollt, dann wartet vielleicht, bis euer Kind auf der Welt ist. Und probiert es vielleicht erstmal aus, mietet euch eine, man muss nicht direkt kaufen, bei Freunden ausprobieren und auch nicht alle Kinder mögen das. Und ansonsten Secondhand kaufen, da spart man viel Geld. So, Rebecca, jetzt darfst du noch dazu was sagen, wenn du möchtest.
Ich find's Blödsinn. Dafür, dass es, was wir bei anderen Sachen schon angeführt haben, wie zum Beispiel bei dem Wasserthermometer, diese Kategorie nice to have,
ja,
ist es meiner Meinung nach einfach zu teuer. Also ja, dafür, dass man denkt so, ich muss es dosiert einsetzen oder sollte es dosiert einsetzen und ich weiß nicht mal richtig, ob es funktioniert, ob es überhaupt, also ich hab auch mal geguckt, was die kosten und da ist ja echt alles dabei von 250 bis 600 Euro.
Ja.
Und dafür, ohne dass du dann, weißt du, wenn die mir garantieren könnten, dass mein Leben dadurch um 40% entspannter wird und
das
mein
versuchen
Kind
die aber mit der Werbung.
Viel,
das
viel,
die
viel besser schläft. Weißt du, wenn das eine Garantie wäre, würde ich sagen, ja gut, wenn du das Geld übrig hast und du hast da Bock drauf, so hey, you do you. Aber dafür, dass es halt so ein dickes, fettes vielleicht ist, ist es für mich einfach zu teuer und ist halt echt so eine Sache, wo du dir denkst, so ey, spar dir das Geld und gib's für Sachen aus, die halt wirklich elementar sind. Mhm. Und eine günstige, abgespeckte Variante davon wäre für mich, was ich mich gerade vergessen habe, als du mich gefragt hast, ob es noch ein Essential für mich gibt, ja, eine Babywippe.
Ja.
So.
Also für euch. Wir hatten keine, aber ich weiß, dass es bei euch super wichtig war.
Genau, das war nämlich mein, also auch nicht so direkt neugeboren, logischerweise, aber so 3-4 Monate. War das der Ablageort für sie, weil sie konnte so gucken und durch ihre eigene Bewegung hat sie halt angefangen zu wippen und es hat sie beruhigt und sie konnte alles sehen, sie konnte mich sehen, ich konnte sie, unsere Küche ist relativ klein, ich konnte sie in die Küche stellen und ich stand dann einen Meter weg und konnte mir was zu essen machen, konnte mir einen Kaffee machen, konnte mir was zu trinken machen. Das ist für mich die kostengünstigere Alternative zu so einer Federwiege und einfach etwas, das nicht so sehr wehtut, wenn es nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und die kann man halt auch super gut gebraucht kaufen und da muss man gar nicht den Neupreis dafür ausgeben. Also unterm Strich finde ich's, ist das neumodischer Schwachsinn, um es mal in der Deutlichkeit zu sagen, wenn das für euch funktioniert hat, cool. Aber wenn ihr jetzt in der Situation seid und euch fragt, soll ich jetzt wirklich 300 Euro für eine Federwiege ausgeben, würde ich eher sagen, nein, wart mal ab. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst irgendwas Wippendes, was das Kind beruhigt und bewegt, versuch's vielleicht erstmal mit einer Wippe.
Ja, wobei eine Wippe und eine Federwiege ja komplett unterschiedliche Funktionen haben, ne? Also das Kind schläft ja nicht in der Wippe, sondern ist ja wach, oder? Und in der Federwiege soll das Kind ja schlafen. Das ist
also
ja
das
irgendwie.
Das Kind kann auch in der Wippe schlafen.
Okay.
Also es ist nicht schlimm, wenn es ist uns auch ein paar Mal passiert, dass sie in der Wippe eingeschlafen ist.
Hm.
Das sollte tatsächlich nicht so häufig passieren und dann auch nicht so extrem lang sein, also halt jetzt nicht irgendwie jeden Tag 3 Stunden in der Wippe schlafen, ist wahrscheinlich nicht so gut, aber es kann eine Einschlafhilfe sein und es ist halt auch eben ein sicherer Ablageort.
Hm. Wir hatten beides nicht, wir hatten auch keine Wippe, ich habe sie auch nie vermisst. Ich habe meinen Sohn einfach immer dann auf seine Babydecke auf den Boden gelegt. Und ich würde mir nichts davon vor der Geburt kaufen, sondern einfach erstmal schauen, was brauche ich überhaupt. Die meisten Kinder schlafen gerne an der Brust ein oder wenn sie die Flasche bekommen oder eben in der Trage oder im Kinderwagen. Das ist, glaube ich, recht häufig. Und alles darüber hinaus kann man dann einfach schauen. Das braucht man nicht schon vorher. So, ich würde sagen, damit kommen wir zum letzten kleinen Themenblock hier in dieser Folge. Und das ist zweites Kind, Rebecca. Da kannst du mal ein bisschen was von deiner Seite preisgeben. Was habt ihr denn schon besorgt? Was plant ihr? Wo steht ihr gerade?
Also wirklich neu kaufen werden wir eigentlich fast gar nichts. Also was ich noch machen muss, ist die alten Klamotten meiner Tochter nochmal sortieren und die neugeborenen Sachen daraus sammeln. Und das Einzige, was ich nachkaufen werde, sind halt jetzt einfach diese Wickelbodies. Von denen hatte ich einfach nicht genug in der ersten Zeit mit meiner Tochter. Das heißt, davon müssen noch ein paar ran. Spucktücher haben wir auch noch genug. Und das, was für mich aber, also ich kaufe nichts neu, nichts, keinen zweiten Kinderwagen, keinen Geschwisterwagen. Ich kaufe kein neues Tragetuch, denn ich habe noch das, was bei mir damals nicht funktioniert hat. Und ich hoffe, dass es einfach wieder funktioniert oder dieses Mal funktioniert. Beistellbettchen haben wir alles noch und so. Also diese ganzen Essentials, auf die wir vorher eingegangen sind, die habe ich ja logischerweise nicht verkauft, weil ich wusste, ich will mehr als ein Kind. Was für mich jetzt komplettes Neuland wird, was ich mir noch besorgen muss, sind halt so Stillutensilien. Also ordentliche Still-BHs, dann diese Salben, wenn die Brustwarzen wund sind und was man da nicht alles so haben muss. Und ich muss dazu sagen, das Thema ist für mich halt emotional auch gerade noch so eine kleine Belastung, weil ich einfach auch so ein bisschen Schiss habe, es dieses Mal nicht hinzukriegen. Und deswegen, ich habe schon ein paar Mal auf ein paar Seiten nach gemütlichen Still-BHs geguckt. Und mir im Grunde auch schon welche ausgesucht. Aber ich traue mich irgendwie nicht so richtig, die zu bestellen. Das ist irgendwie, ich denke mir dann immer so, ja, aber wenn es doch nicht klappt, dann hast du die jetzt umsonst gekauft. So, es ist ja jetzt auch kein BH, den du so im Alltag einfach, also wenn du halt nicht stillst.
Oh,
also, ne? Und da muss ich noch mich ein bisschen selbst überwinden. Aber ja, das ist so das Einzige, was ich mir besorgen werde und alles andere haben wir im Grunde schon. Also ich habe ja, darauf kann ich ja noch kurz eingehen, wir müssen hier so ein bisschen rumräumen für die Ankunft des zweiten Kindes. Wir werden unser Arbeitszimmer auflösen, weil dann das andere Zimmer, das dadurch frei wird, dann quasi das zweite Kinderzimmer ist, beziehungsweise die Wochenbettstation für meinen Mann, weil der ja dann für unsere ältere Tochter mehr oder weniger zuständig ist und ich mir meine eigentliche Wochenbettstation mit dem Neugeborenen dann aufbauen werde. Und dadurch brauchen wir aber auch eine zweite Schlafoption, die auch für Erwachsene funktioniert, haben da erst an Schlafsofa gedacht. Das war ein ewig langer Hickhack, das wir am Ende storniert haben. Und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist, weil ich mir nämlich überlegt habe, wenn das mit dem Schlafsofa geklappt hätte, hätten wir einfach irgendwann ein Schlafsofa übrig, mit dem wir nicht so richtig gewusst hätten, wohin damit. Also es gibt einfach kein Szenario, in dem das irgendwo schön passend in der Wohnung steht und halt wirklich einen Sinn und Zweck erfüllt. Und so sind wir dann auf den Trichter gekommen, dass wir ein sehr großes oder in Anführungsstrichen sehr großes Bodenbett für meine Tochter gekauft haben, dass sie aber noch nicht benutzen wird, weil sie einfach noch in ihr Gitterbett reinpasst und auch noch eine ganze Weile reinpassen wird, dieses Bodenbett wiederum, aber die Schlafsituation für meinen Mann sein wird. Und wenn meine Tochter aus dem Gitterbett rausgewachsen ist, das ist frühestens Ende dieses Jahres, dann ist die Situation auch schon wieder eine komplett andere. Und dann kann sie in ihr Bodenbett ziehen, der Kleine kommt dann vielleicht schon ins Gitterbett. Und dann haben wir einfach so einen Rundumtausch von Möbeln gemacht, ohne dass am Ende irgendwas übrig ist.
Das klingt nach dem reinsten Tetris, was die Schlafsituation angeht. Aber ich erinnere mich, dass das bei uns auch so war. Also bis wir zu unserer jetzigen Lösung gekommen sind mit dem 2,70 Meter breiten Familienbett, hat es eine Weile gedauert. Mhm. Und auf dem Weg dahin habe ich auch wirklich alle möglichen Lösungen ausprobiert. Das braucht einfach so seine Weile und man kann das auch nicht immer so genau planen. Was das Thema Stillen angeht und Still-BH, gut, dass du es ansprichst, da hätte ich noch Input. Und zwar habe ich mir vor der Geburt auch ein paar Still-BHs gekauft. Nicht die allerbesten, aber ganz okay. Das Problem war dann nur, die Milch, die schießt ja erst nach ein paar Tagen ein, ne? Also das Kind kommt auf die Welt, man legt es an, es trinkt dann die Vormilch, die ja auch diese ganzen zauberhaften Stoffe halt hat. Und dann erst durch diesen Saugreflex des Kindes wird nach ein paar Tagen der Milcheinschuss ausgelöst. Und meine Brüste haben sich in der Größe nochmal verdoppelt. Und mir hat keiner der Still-BHs mehr gepasst, die ich mir davor gekauft hatte. Das heißt, ich musste mir nochmal neue kaufen. Da habe ich mich echt dumm und dämlich geärgert. Und ich weiß noch, dass meine Hebamme mir empfohlen hatte, nicht zu früh Still-BHs zu kaufen. Aber ich wollte nicht warten. Irgendwie, ja, auch so etwas, was ich immer visualisiert habe, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Und ich musste dann am Ende doppelt kaufen.
Tja. Was würdest du dann empfehlen? Also erst am Ende der Schwangerschaft kaufen und dann auch direkt zwei Nummern größer? Oder was wäre dann so dein ultimativer Tipp?
Ja, also auf jeden Fall erst zum Ende der Schwangerschaft kaufen und vielleicht einen, der gerade passt und eine Nummer größer vielleicht und halt vielleicht nicht das allerteuerste Modell und dann irgendwie nochmal losziehen und sich vielleicht auch beraten lassen. Es gibt auch Still-BH-Beratung. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema zweites Kind. Was ist mit so einem Trittbrett für den Kinderwagen, für eure Tochter?
Habe ich jetzt auch schon sehr häufig gesehen. Ist für mich ein gangbarer Weg, aber nichts, was ich vorher kaufen würde. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich habe es bisher immer nur so bei älteren Geschwistern gesehen, die schon so 3, 3,5 Jahre alt waren. Die auch dann schon anderes Verständnis dafür hatten, auch erstens, was ein Geschwisterkind überhaupt ist und auch schon ganz andere motorische Fähigkeiten und auch motorische Wünsche. Also meine Tochter will auch einfach noch ganz oft einfach im Kinderwagen gefahren werden. Die hat einfach keine Lust mehr zu laufen. Und ich glaube, das ist sowas, wovon ich nicht wüsste, wie praktisch ich es am Ende finden werde. Also damit würde ich noch warten, aber ist jetzt für mich nicht komplett unrealistisch.
Das heißt, dann der Kleine kommt in den Babykinderwagen und sie ist im Buggy oder der Kleine ist in der Trage und sie ist im Buggy oder so?
Genau, also im Idealfall würde ja für mich dieses Mal das Tragetuch funktionieren. Also ich hoffe auch, dass es das wird, weil ich ja jetzt auch eine ganz andere Hebammensituation habe als beim ersten Kind. Und genau, für die ersten Wochen stelle ich es mir auf jeden Fall so vor, dass ich den Kleinen in der Trage habe. Und meine ältere Tochter würde halt mit neben mir laufen oder wäre im Buggy.
Rebecca, ich würde sagen, wir haben hier heute alle möglichen Dinge durchgesprochen, die man für die Erstausstattung braucht oder eben nicht braucht. Nach dieser Folge voller Tipps und Tricks gibt's noch eine kleine Auflockerung. Unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit dafür?
Auf geht's.
Dann kommt hier die erste Frage. Ich hoffe, die Antwort lautet jetzt nicht Fenchel und Karotten. Was sind denn deine liebsten Snacks für unterwegs, für zum Beispiel eine lange Zugfahrt?
Für eine lange Zugfahrt meine liebsten Snacks. Also wenn es was Gesundes sein, muss es was Gesundes sein oder kann es irgendwas sein?
Nein, deine liebsten Snacks.
Also ich glaube, womit man mich immer kriegt, ist ein Snickers. Ich liebe Snickers. Ich mag einfach diese Geschmackskombination.
Edgar auch, oh Wunder.
Was ich so gar nicht mag, ist so, wie heißt das mit Kokosnuss innen drin?
Bounty.
Ja, Bounty.
Liebe ich total.
Wo?
Liebe ich.
Und ansonsten Bananen ist für mich so der ultimative, auch sehr leicht transportable und gesunde Snack.
Dann die zweite Frage. Ich war am Samstagabend relativ spontan bei einer Freundin auf dem Geburtstag und ich hatte kein richtiges Geschenk. Also das war so eine WG-Party-mäßig Style. Und ich bin dann zu Rewe, weil nichts anderes mehr abends offen hatte. Und ich habe dann so verschiedene kleine Blumensträuße gekauft, die es da immer so gibt, in so schönen Farben und habe dann daraus so einen großen Strauß gebunden, bei mir hinten im Kofferraum, leicht notdürftig. Geil. Aber ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Das sah fantastisch aus und dazu hätte jetzt auch noch so eine Flasche Champagner zum Beispiel gepasst. Jetzt kommt meine Frage an dich. Was wäre denn dein Last-Minute-Geschenk gewesen in so einer Situation?
Ja, ich glaube auch so eine, also Blumen weiß ich sogar nicht. Ich glaube, ich hätte tatsächlich
Suff.
Ja, also eine Flasche Wein, eine Flasche Sekt oder Champagner und eine Tafel Schokolade dazu.
Und welche Schokolade?
Ich glaube, mit Vollmilch kann man wenig falsch machen. Damit kann irgendwie jeder so ein bisschen was anfangen. Also klar kannst du auch irgendwie Kirsch-Chili kaufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie die Lieblingsschokolade des anderen ist, ist relativ gering.
Trüffelsalz.
Ja. Oh, aber ist geil. 70%
Trüffel, ja. Du bist so schwanger. Trüffelsalz. Ja, aber hätte ich auch Bock drauf. Ich liebe dunkle Schokolade und ich liebe auch so dieses leicht salzige. Stehe ich mega drauf.
Ja, Schokolade und Salz, dann wäre eine gute Kombi. Ich werde für meinen, wenn ich in den Mutterschutz gehe, werde ich für mein Team nochmal Brownies backen und da kommt zum Schluss immer so richtig fette Meersalzkrümel drauf. Das ist mega geil.
Kannst du mir bitte sagen, wann du das ins Büro bringst, weil dann sneake ich mich da rein. Oder wir treffen uns dann bitte Mittag.
Ich würde sagen,
mir ein Stück mit.
Wir machen Mittagessen zusammen. Ich bringe dir ein paar. Ich bringe dir ein paar mit.
Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, meine Liebe. So, letzte Frage: Was liebst du an Berlin? Jetzt sag nicht, dass dir nichts einfällt. Das kann ich
mein
sein.
Mein Ehemann, der wohnte halt hier. Punkt.
Okay, ihr Lieben, auf dieser Note enden wir hier heute. Grüße gehen raus an dich, Felix. Das war's für uns heute. Wir hoffen, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ja, dann gebt uns gerne hier auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung oder auch auf Apple. Das hilft uns wirklich sehr. Und vergesst nicht, über die Shownotes den Link von Emma und Noah zu nutzen und mit dem Code HAPPYHALBLANG10 10% zu sparen, wenn ihr euch für den Sommer eindeckt. Rebecca gähnt schon ganz doll, es ist auch schon fast vorbei. Wir hören uns hier nämlich in 2 Wochen und bis dahin machen wir mal alle halblang.